Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer-Likör, jetzt als Doppelpack in der Pflegeedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung.
Heute befrage ich den Chef der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Tjaks. Ahoi, Agnes.
Moin, Lars.
Lieber Agnes, ein bedeutendes Datum hast du hinter dir, nämlich deinen 40. Geburtstag, und eins noch vor dir, dein einjähriges als Senator. Welches hat dich mehr beschäftigt?
Mein 40. Geburtstag hat mich persönlich leider nicht so stark beschäftigt, wie es sein sollte, weil es war Corona und das heißt 40. Geburtstag ohne Feierei. Eigentlich feiere ich meinen Geburtstag jetzt nicht jedes Jahr besonders ausführlich, aber ich dachte, zum 40. wäre es eigentlich mal angemessen gewesen und ging dann nicht. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber deswegen auch nicht so stark beschäftigt. Das Einjährige kommt ja in ein paar Tagen. Ja, ist interessant, auch mal selber so ein bisschen so einen kleinen Rückblick zu machen. Was schafft man eigentlich in so einem Jahr? Aber andererseits ist es natürlich auch so, die Arbeit geht vor allen Dingen weiter, ne?
Hast du denn vor, den 40. nachzufeiern? Es gibt ja viele Sachen, die so in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, wie Leute mit Nullern oder mit Hochzeiten oder so umgegangen sind. Ja. Wird es dann den 41. riesengroß in der Mitte Altona geben? Oder?
Ja, das war letztes Jahr schon so ein bisschen Mutti 70, Agnes 40, Tante 80 und alles ging nicht. Und natürlich nimmt man sich das vor, aber ich würde jetzt mal keine sichere Prognose darauf ablegen, ob das am 41. dann wirklich auch klappt.
Ich dachte, ich kriege jetzt mein Freibier vom Verkehrssenator, aber gut.
Das kriegst du auch so, wenn du vorbeikommst.
Sag mal, wie würde denn der 15-jährige Agnes den 40-jährigen Agnes beschreiben und wie zufrieden wäre der mit dir?
Oh, das ist eine spannende Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe, aber wenn ich ein bisschen
dafür kurz darüber, sind wir ja hier.
Ja, genau, ein bisschen gemeinsames Nachdenken. ich glaube, dass als 15-Jähriger, wie alt ist man dann so? Das ist so 9., 10. Klasse. Da war ich eher ein Mensch, der noch nicht so richtig durch war mit der Pubertät, war noch nicht so richtig mit sich im Reinen war. Ich bin dann ja in der 11. Klasse ein Jahr nach Amerika gegangen.
Und da ging es dann los.
Bitte?
Da ging es dann los in Amerika.
Na, erst am Ende, würde ich sagen. In Amerika, das war auch nicht eine ganz einfache Zeit. Ich fand die schon interessant, aber ich war so bei evangelikalen Christen in Ohio. Und ich sag mal so, das Positive daran war, dass mir damals das Verständnis dafür gekommen ist, wie Menschen den damals schrecklichsten Präsidenten aller Zeiten der USA, George W. Bush, wählen konnten, der heute geradezu wie ein Staatsmann gegenüber ja. dem letzten Präsidenten wirkt. Und er war damals aber schon ja für uns, ich meine, das war der 11. September, kam da nicht so stark danach. Ich war da schon wieder in Deutschland, dann gab es den War on Terror und das alles sozusagen, sagen wir mal, mit begründet mit der auserwählten Nation und den biblischen Zitaten, das hat mich schon, war schon gut für mich, dass ich das auch inhaltlich mal ein bisschen mehr verstanden habe, weil ich bei solchen Menschen gewohnt habe und die sind auch, ich habe da heute keinen Kontakt mehr in Wahrheit zu, jetzt außer über Facebook, das sind natürlich jetzt auch die, die Donald Trump unterstützen und sich Gedanken darum machen, ob die Wahl gestohlen worden ist oder nicht. Und ja, aber du hast ja nach meiner persönlichen Entwicklung gefragt. Ich glaube, dass der damals 15-Jährige, wenn ich darüber so nachdenke, nicht unzufrieden wäre. Ich wollte immer eine Familie haben mit ein paar Kindern. Das habe ich jetzt. Und ich bin nicht angetreten mit 15, um Politik zu machen. Aber es war schon so, dass mich Politik interessiert hat und so eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung. Und ich aber damals zum Beispiel jetzt überhaupt mich nicht auf großen Bühnen gesehen hätte oder so. Also ich war nie einer, der besonders gerne Theater im in der Schule gemacht hätte oder sowas in der Art. Geht meinen Kindern heute übrigens genauso. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist vererbbar. Musste ich alles mir hart erkämpfen. Aber es war nicht schlimm. Es war gut, fühlt sich gut an.
Wann hat es denn bei dir eingesetzt, dann diese Politisierung und zu sagen, so jetzt will ich nur nicht nur wählen gehen, sondern ich lasse mich wählen?
Das war bei mir, also sozusagen politisch war ich schon immer, so das war schon immer, meine Eltern sind beide Politiklehrer, immer Teil meines Daseins so. Und es waren dann so zwei Schlüsselthemen. Das eine ist, ich habe dann so einen Leistungskurs Gemeinschaftskunde in der Oberstufe gehabt und da haben wir uns sehr stark mit dem Thema Grenzen des Wachstums beschäftigt. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das Thema Grenzen des Wachstums, und zwar, wie können wir unseren Wohlstand mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen vereinbaren? Das ist das, was mich umgetrieben hat. Dann habe ich angefangen, Ernst Ulrich von Weizsäcker zu lesen, mit so Büchern wie Faktor 4, das Wuppertal-Institut, mich damals zu beschäftigen mit Dennis Meadows und habe deswegen unter anderem ja auch Volkswirtschaftslehre angefangen, in der Universität Hamburg zu studieren oder Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre. Und bin dann ja da auf Bernd Lucke getroffen und habe gemerkt, schon damals kannte es niemand sonst Bernd Lucke, dass mir an der Volkswirtschaftslehre oder der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg die Fragen, mit denen ich unter anderem mich beschäftigt habe, weswegen ich dieses Studium beginnen wollte, mir definitiv nicht beantwortet werden, weil der Professor ist zwar frei in seiner Lehre, aber absurd fand ich sie damals schon.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dir Gedanken machst, was man so in einem Jahr schaffen kann. Das prägnanteste Bild von dir ist, du weißt irgendwo einen Fahrradweg ein. Was hast du denn für ein Bild so nach einem Jahr Senator von dir?
Mein Bild ist eigentlich, ich bin am Anfang angetreten, habe gesagt, ich möchte die Menschen für die Mobilitätswende begeistern. Und ich glaube, dass das zum Großteil auch gelungen ist, nämlich Leute zu begeistern. Und dafür muss man aber auch selbst begeistert sein und auch selbst authentisch bei der Fragestellung sein. Und für mich ist das eher so, dass sozusagen, ich fahre zwar unheimlich gerne Fahrrad, aber meine Verkehrspolitik ist wirklich viel, viel mehr als Fahrradfahren. Und deswegen, sage ich mal, ärgert es mich schon fast ein bisschen immer, nur mit dem Fahrrad assoziiert zu werden, sondern unsere Verkehrspolitik besteht darin, wir haben eine U-Bahn-Linie angefangen zu bauen, die U4 in die Horner Geest, wir haben eine neue S-Bahn-Linie angefangen zu bauen, die S4, wir haben unglaublich große Projekte vor der Brust, den Altonaer Autobahndeckel, dort entstehen 19 Hektar neue Stadtfläche, und jetzt ist es nicht so, dass sozusagen ich die als alle alleine erfunden hätte, aber es ist eben auch so, dass die durchaus Teil auch einer grünen Bewegung in der Stadt bin, die ich ja nun in der Verkehrspolitik mal gerade federführend vertrete. Und hinzu kommen viele Digitalisierungsprojekte, die Hamburg erheblich weiterbringen und eben auch die Vertretung Hamburgs und auch zum Teil der Verkehrsinteressen Norddeutschlands beim Bund bis hin zu dem Thema, dass wir uns geeinigt haben bei der Straßenverkehrsordnung, deutlich stärkere Strafen für Regelverstöße zu verhängen. Und das sind alles Themen, die mich vor allen Dingen auch beschäftigen. Und deswegen ist sozusagen das Fahrradthema, was mir sehr wichtig ist, aber ist immer sozusagen nur so ein ganz kleiner Ausschnitt der Tätigkeit. Und in Wahrheit ist es so, dass wir natürlich auch an der Verkehrsbehörde mit beweisen können, dass die Grünen die harten Themen können, die Infrastrukturthemen können und sozusagen sie auch vorantreiben können. Und das ist schon sehr ein sehr großer Ehrgeiz von mir, das auch zu tun.
Gibt es denn Sachen oder Umstände, mit denen du noch fremdelst in deinem Amt? Viele Senatoren sagen mir so nach ein, zwei Jahren, dass sie diese Selbstbestimmung irgendwie komplett aufgegeben haben. Man wird durch den Kalender getrieben, man kriegt von anderen Leuten gesagt, was jetzt so Sache ist, wie auch immer. Wie gehst du damit um, oder gibt es etwas ganz anderes, was dich stört?
Also stören tut mich eigentlich relativ wenig, sondern ich habe mir diese Position ja sehr stark selbst ausgesucht und bin da jetzt auch nicht zufällig, sondern das ist ein Weg, der mich mein Leben lang beschäftigt, dass ich finde, dass der Verkehr in Hamburg anders organisiert werden muss. Ich weiß sehr genau, was ich da will und was wir da tun. Ich bin auch sehr gut vorbereitet in dieses Amt gegangen. Ich muss sagen, dass ich das mit Überzeugung mache und auch da auf sehr viele Menschen treffe, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und die sehr, sehr viel geben und auch mir persönlich geben. Also sozusagen, weil sie eben an einem Strang ziehen und weil es bemerkenswert gut funktioniert. Und es ist eher so, dass es eine Welle ausgelöst hat. Wir sagen jetzt das erste Mal in Deutschland, wir sind nicht nur eine Verkehrsbehörde, wir sind eine Behörde für Mobilitätswende. Wir haben einen Auftrag, den Verkehr anders zu organisieren. Und zwar einen offiziellen Senatsauftrag. Und ich stehe dafür sehr stark. Und das ist, für mich ist das deswegen, ich sage jetzt mal auch nicht Arbeit. Das macht mir einfach Spaß. Und andererseits,
ich fühle mich auch nicht fremdbestimmt. Kein Schatten? Ist da wirklich nur Licht und kein Schatten? Gibt es nicht irgendwas langatmige Senatssitzungen oder irgendwas, wo du sagst, jetzt würde ich gerne lieber irgendwas anders machen?
Nein, gibt es natürlich auch, aber ich sag mal im Ernst, das gehört ja zu jedem Beruf dazu, ne? Und ich hätte mir da, klar würde ich mir auch bestimmte Sachen anders aussuchen und Themen anders setzen. Und klar, wenn ich das ich kriege jeden Tag, weiß ich nicht, 20 Postings, wo mir irgendjemand erzählt, wie doof er den Handtuchradweg am Schiffbecker Weg oder in der Saseler Chaussee findet. Und ja, klar, ich finde ihn auch doof, aber ich kann jetzt auch nicht jeden Radweg morgen früh ändern. Und das muss man dann auch zu gewisser Weise auch ein bisschen an sich abprallen lassen. Weil wenn man sich das alles noch zu eigen macht, dann, dann wird es einem irgendwann schlecht gehen.
Für uns alle ist Fahrradfahren Zeitvertreib, aber natürlich auch von A nach B kommen, genauso wie das Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs. Kannst du da auch abschalten oder ist es dann so, also als ich früher Schauspieler vertreten habe und ich deutsche Filme geguckt habe, konnte ich nicht abschalten. Habe ich nicht mit Popcorn da gesessen, sondern habe geguckt, wie die gespielt haben. Wie ist das bei dir beim Nutzen der U-Bahn?
Das Tolle am öffentlichen Nahverkehr ist ja, dass wenn man die nutzt, dann hat man ja mittlerweile eigentlich immer eine Zweitbeschäftigung auch, ne? Also man fühlt sich wohl, aber ich sag mal so, da guckt ja jeder in sein Handy rein oder man telefoniert. Früher hat man dafür noch das Fahrgastfernsehen installiert, heute hat jeder sein Fahrgastfernsehen irgendwie direkt vor der Nase oder man hat seine Kinder dabei und unterhält sich. Aber dass man einfach nur rausguckt gegen eine graue U-Bahn-Wand, ist ja relativ selten, weil es auch ein bisschen, es ist auch irgendwie ein bisschen sinnlos, ne? Und bei mir ist es so, dass ich häufig, wenn ich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahre, jetzt nicht so irre lange Strecken fahre. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, von Altona zur Stadthausbrücke fahre, da ist jetzt die Behörde. Ich meine, da sind irgendwie 10, 15 Minuten oder so, dann telefoniere ich da meistens und mache mir relativ selten Gedanken. Wenn ich sonst aber schon unterwegs bin, ist das so, ich habe schon so einen kleinen Scannerblick, was kann man wo besser machen, was kann man wie machen, auch in anderen Städten, was machen die zum Beispiel, haben die eine Verknüpfung, ich weiß nicht, vom Fahrgastfernsehen zum Stadtrat, das einem schon angezeigt wird, wie viele Stadträder sind an der nächsten Station frei, welche kann man buchen und wo ist der Ausgang beispielsweise. Sowas versuche ich, habe ich immer auf dem Radar mit, aber das ist nichts, was mich anstrengt, sondern eigentlich, was mich eher interessiert. Also ich bin auch nicht so ein Typ, ich bin ehrlicherweise nicht so ein Typ, ich kann nicht einfach auf dem Bett liegen und nichts tun, also oder in die Gegend gucken, das ist nicht so.
Aber
nicht so mein Leben.
Was mich verwundert, ist, dass du im öffentlichen Raum telefonierst, also in der U-Bahn oder wie auch immer. Ich mache das tatsächlich gar nicht. Nicht nur, weil ich nicht andere stören möchte, sondern weil ich immer Sorge habe, dass alle mein dummes Gequatsche mitkriegen.
Ja, es ist relativ simpel. Du musst natürlich, also es ist so, ich habe immer eine Liste von Anrufen, die ich noch machen muss. Und in der U-Bahn mache ich natürlich nur die Anrufe, die man auch in der U-Bahn machen kann. Ne? Das, nicht die anderen, aber es ist halt schon so, guck mal, ich habe ja bewusst gesagt, ich verzichte auf so einen Dienstwagen. Das ist eine Entscheidung, weil ich den wirklich nicht brauche und es auch inhaltlich richtig finde. Und ich finde auch, es ist glaubwürdig, eine Mobilitätswendebehörde anzuführen, wenn man dann kein eigenes Auto hat. Aber es ist natürlich schon so, dass ich dann auch gucken muss, dass ich die Zeit, die andere zum Beispiel im Dienstwagen verbringen mit Arbeiten, die auch füllen kann auf meinen Wegen. Und man kann schon sehr gut auf dem Fahrrad telefonieren oder eben auch in der U-Bahn. Das geht ganz gut.
Sehr gut. Agnes, dann entlassen wir dich jetzt wieder in den öffentlichen Raum zum Telefonieren. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ein erfolgreiches Händchen für das nächste Senatorenjahr. Bis dahin.
Ja, danke schön.
Tschüss. Arbeit.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.